Guten Morgen, ich schließe mich Evas Gebet an. Mein Wunsch ist, dass Gott zu uns redet heute Morgen und dass er unseren Blick weitermacht von den Dingen, die er vorhat. Meine Schulzeit war keine Freudenzeit. Ich bin nicht wirklich gerne in die Schule gegangen. Ich war nicht wahnsinnig gut, ich war auch nicht wahnsinnig schlecht, ich war so im Mittelfeld. Aber ich erinnere mich noch an die Mühsal, die Schule so mit sich bringt. Die Hausaufgaben, das Schönschreiben, die Tests, die Schularbeiten, das viele, viele endlose, viele Lernen. Und ich erinnere mich auch noch an unseren Englischunterricht. Da musste man Grammatik lernen und Vokabeln lernen. Und es war zäh und es hat keinen Sinn gemacht. Und ich habe mir so oft die Frage gestellt, warum? Warum? Warum müssen wir das tun? Warum muss ich das tun? Für mich gab es einen großen Wendepunkt. Und zwar war ich da 12. Und da bin ich in einem Sommer auf ein Englischcamp gefahren. Ein Kinderlager. Und zwar wird es vom BEG veranstaltet. Diese Camps gibt es immer noch. Und es läuft so, da kommt ein Team von Amerikanern und die gestalten diese ganze Woche und da gibt es Englischunterricht und da gibt es englische Andachtszeiten und der ganze Tag, der läuft Englisch ab. Und es hat total Spaß gemacht, diese eine Woche auf dem Englischcamp. Und plötzlich habe ich gemerkt, Englisch kann man brauchen. Es macht Sinn. Ich habe auch gemerkt, wenn ich kein Englisch habe, wenn ich die Sprache nicht beherrsche, dann ist die Kommunikation mit diesen Leuten, die da sind, nicht mehr möglich. Es ist wie eine Wand, die zwischen uns steht. Und wenn ich Englisch beherrsche, je mehr ich kann, umso besser kann ich mit diesen Leuten kommunizieren, umso besser kann ich mich ausdrücken. Und es ist so, als ob eine Tür in eine neue Welt aufgeht und plötzlich ganz, ganz neue Möglichkeiten vor mir sind. Ich kann euch versichern, auch nach diesem Erlebnis bin ich nicht zum Streber geworden. Grammatik blieb bis zum heutigen Tag ein undurchsichtiges Feld. Vokabeln sind auch noch immer harte Arbeit. Und Tests und Schularbeiten, die waren natürlich auch nicht plötzlich angenehm. Aber ich habe eins verstanden. Diese harte Arbeit, diese schwierige Zeit, die macht Sinn. Ich investiere diese Arbeit, damit ich mich mit echten Menschen verständigen kann. Damit ich mich ausdrücken kann. Und damit ich in diese neue Welt eintauchen kann. Es ist immer noch schwierig, aber plötzlich macht es Sinn. Das ist eigentlich genau die Situation, die wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Unser heutiger Abschnitt handelt genau davon. Paulus nimmt unseren Blick und er führt uns hin aufs Ziel und er zeigt, wie das Ende der Geschichte ausgehen wird. Er sagt, und er zeigt, alle Schwierigkeiten, alles Leid, alle Mühsal, die machen Sinn auf dem Weg zu unserem Ziel hin. Unser Ziel ist nämlich eine extreme Herrlichkeit. Wir warten darauf, diese Herrlichkeit bei Gott zu sehen. Wir warten auf diese volle Gotteserkenntnis, die volle, volle, absolute Fülle von Gott. Das ganze Maß von Gott werden wir plötzlich sehen. Und wir warten auch auf unsere eigene vollständige Erneuerung. Wir werden zu richtigen neuen Menschen gemacht, verspricht uns der Paulus. Sind wir ehrlich miteinander? Der Weg der Nachfolge ist kein leichter Weg. Es ist auch kein einfacher Weg. Das Neue Testament, das spricht immer wieder davon. Und macht die Situation überhaupt nicht schöner, als sie ist. Jesus hat gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann überschlag die Kosten. Schau dir an, ob sich das rentiert. Die Kosten, die es kostet, mir nachzufolgen, überleg dir, ob du wirklich dein eigenes Kreuz auf dich nehmen willst. Weil es ist ein Prozess vom Sterben. Wir sterben immer mehr. Unser selbstsüchtiges Herz stirbt immer mehr. Und ich glaube, es ist auch unsere eigene Erfahrung, dass dieser Weg der Nachfolge Schwierigkeiten mit sich bringt, begleitet ist von Schwierigkeiten. Und ich glaube, auch jeder von uns hat zumindest manchmal den Wunsch, einfach einen leichten Weg zu wählen. Diese Versuchung, dass wir doch aufgeben und irgendwas anderes machen, das wird immer wieder Realität, zumindest in meinem Leben. Aber der Paulus, der zeigt, es rentiert sich. Er sagt, es ist kein leichter Weg, aber es ist der beste Weg. Gott vollbringt durch seine Auferstehungskraft in unserem Leid sein Werk in uns. Gott erneuert uns durch die Schwierigkeiten, die wir erleben. Im Philipperbrief, den wir schon seit vielen Wochen anschauen, ist der Paulus immer wieder auf diese Schwierigkeiten eingegangen. Und zwar hat er gesagt, eigentlich gliedern sich die Schwierigkeiten, die wir sehen, die wir haben, die wir erleben, in zwei Kategorien. Das eine sind die Schwierigkeiten, die von außen kommen, von außen herein. Und das andere, das sind die Schwierigkeiten, die von innen nach außen kommen. Und er sagt, die Schwierigkeiten, die von außen kommen, das war im Kapitel 1, das sind Leute, die leisten Widerstand und die machen das Leben von den Gläubigen, von uns, schwierig. Warum machen sie das? Weil sie hassen Gott und deshalb hassen sie uns. Und der Paulus sagt, wir befinden uns hier in einem Kampf, lassen wir uns nicht abbringen, den guten Kampf zu kämpfen. Wir dürfen für Jesus leiden. Das war die Predigt von Daniel mit den zwei Geschenken. Wir haben die Gnade des Leidens für Gott. Die Schwierigkeit, die von außen kommt, gegen Leute, die Jesus hassen. Und dann sagt er aber, es gibt auch Schwierigkeiten, die von innen kommen. Und hier zählt er drei Gefahren auf. Im Kapitel 2, da sagt er, die Anfechtung, die von innen kommt, die kommt deshalb, weil wir Menschen unterschiedliche Interessen haben. Die kommt deshalb, weil wir Menschen ein selbstsüchtiges Herz haben, ein sündiges Herz, und das macht ein Miteinander einfach schwierig. Und er sagt, deshalb investiert euch in die Einheit. Die Einheit ist für uns Christen eins der wichtigsten Werte, für uns als Gemeinde einer der wichtigsten Werte, dass wir miteinander auf dieses Ziel Jesus hin uns ausrichten und zusammenstehen. Und er sagt, diese Einheit bekommen wir, indem wir nicht selbstsüchtig sind, sondern indem jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Genauso wie Jesus das vorgelebt hat. Und er sagt es so, als ob das so einfach wäre, aber in Wirklichkeit ist es total schwierig. Und dann sagt er, die zweite Gefahr von diesen Schwierigkeiten, die von innen nach außen kommen, ist, es gibt Leute, die verfallen in der Gesetzlichkeit, in die Gesetzlichkeit. Das haben wir im Kapitel 3 gesehen. Das sind Leute, die kommen und die sagen, die Gläubigen, die müssen das Gesetz befolgen, weil das, was Jesus gemacht hat, das reicht nicht. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen und das Gesetz befolgen, wie es dem Mose gegeben war. Und der Paulus, der sagt, das stimmt nicht. Ich komme vom Gesetz, ich kenne das Gesetz. Und ich habe herausgefunden, das Gesetz schafft es nicht, mich vollkommen zu machen, mich gerecht zu machen, sondern Gerechtigkeit, die kommt alleine durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Jesus hat sich selbst erniedrigt und er hat für unsere Sünden am Kreuz gebüßt. Und das, was er gemacht hat, das reicht vollkommen. Wir müssen und wir können nichts zu unserem Heil dazu tun. Wir haben unser eigenes Herz, das eine Schwierigkeit ist. Wir haben die Gesetzlichkeit von Leuten, die eine Schwierigkeit ist von innen. Und dann kommt die dritte Gefahr von innen. Und das ist unser heutiger Abschnitt, wo wir anschauen. Da sagt er, ein Problem, das wir haben, ist Liberalismus. Leute, die so leben, als ob die Rettung durch Jesus überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun hat. Als ob es gar keinen Einfluss auf unser Leben hat. Es gibt kein Gesetz, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Regeln. Alles ist undefiniert, alles ist offen. Wir tun, was wir wollen, obwohl Jesus uns errettet hat. Ich finde das ein erschreckendes Verhältnis. Paulus sagt, eine Gefahr lauert von außen, drei Gefahren lauern von innen. Und das sagt nicht nur der Paulus, und das finden wir nicht nur hier im Philipperbrief, sondern das ganze Neue Testament warnt vor diesen Leuten, die von Jesus Christus ablenken, die von diesem Evangelium von Jesus Christus verführen und die hindern, dass wir uns wirklich allein auf das, was Jesus gemacht hat, verlassen. Unser Hauptproblem ist nicht die böse, böse Welt, sondern unsere größte Herausforderung, die liegt eigentlich bei uns, in unseren Reihen und im Endeffekt in meinem eigenen Herzen. Der Wolf, der zieht sich einen Schafpelz an, bevor er in den Schafstall geht. Und der Irrlehrer, wenn er kommt, behauptet, er sei von Gott gesandt. Der Wolf, der klopft nicht an die Tür zum Schafstall und dann sagt er, darf ich bitte reinkommen, weil ich würde gern die Schäflein fressen. Und der Irrlehrer, der kommt auch nicht und sagt, ich habe einen Stempel auf der Stirn, ich will euch alle verführen. Sondern der Gute, der ist vom Bösen äußerlich nicht zu unterscheiden. Die schauen genau gleich aus. Und jetzt bietet der Paulus zwei Hilfsmittel, wie wir mit diesem Problem umgehen können. Und er sagt, wir brauchen gute Vorbilder und wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen das Ziel im Auge behalten, sagt er. Wir müssen den Fokus auf die Dinge setzen, die wirklich wichtig sind. Er sagt, haltet euch das vor Augen, was für eine umwerfende, wahnsinnige Zukunft auf euch wartet. Und er redet von Vorbildern und da sagt er, orientiert euch an Leuten, bei denen ihr sehen könnt, dass sie Gottes rettendes Evangelium als alles übertreffende Priorität in ihrem Leben haben. Schaut euch Leute an, die integer sind. Schaut euch Leute an, die ihr kennt. Schaut euch Leute an, bei denen das Evangelium wirklich am Wirken ist in ihrem Leben. Wir Menschen, wir brauchen Vorbilder. Und das sind Leute, echte Menschen, Menschen aus Fleisch und Blut, die wir beobachten können, die wir anfassen können, die wir nachahmen können. Und jetzt stellt sich der Paulus selbst als so ein Vorbild zur Verfügung. Und er sagt, nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Was dieses Beispiel von Paulus beinhaltet, das haben wir in den vergangenen drei Kapiteln immer wieder miterlebt. Und wenn wir den Paulus zusammenfassen, dann sehen wir, da ist ein Mann, dessen oberste Priorität ist, Jesus nachzufolgen. Und das sieht man in seinem Denken, in seiner Ausrichtung, in seiner Einstellung und man sieht es auch in seinem Handeln. Er ist selbstlos und er sucht das Wohl der Leute um ihn herum. Und er ist ein Mann, dessen größte Sehnsucht es ist, dass er bei Jesus sein kann. Wir lesen das im Kapitel 1, da sagt er, eigentlich wäre ich gern bei Jesus, nichts lieber als das, aber ich sehe, dass ihr, Philipper, mich brauchen könnt und so möchte ich mein Leben investieren, damit ihr im Glauben an Jesus vorankommt. Er hat ein Ziel vor Augen und er sagt, nichts will ich mehr, als bei Jesus zu sein und die Fülle der Herrlichkeit zu erleben. Wenn jemand sich selbst als Vorbild anbietet, dann werde ich immer hellhörig. Ist das nicht arrogant? Stellt er sich da nicht über andere Leute mit dem, was er sagt? Oder hat er denn wirklich alles unter Dach und Fach, dass er sich selbst als nachahmenswert sieht? Ich glaube, dem Paulus geht es nicht darum, sich selbst gut darzustellen. Weil er verkauft nicht sich, sondern ihm geht es um etwas viel, viel Größeres. Er sagt sogar selbst, ich habe die Vollkommenheit nicht erlangt. In den Versen davor sagt er das. Er sagt, ich bin jemand, der nach der Vollkommenheit strebt. Er ist auf dem Weg, wie die Leute um ihn herum auch. Und auch wenn der Paulus sich als Beispiel und als Vorbild anbietet, dann geht es ihm überhaupt nicht darum, dass er selbst gut dasteht. Und das sehen wir hier, wenn er sagt, nehmt mich als Vorbild, Geschwister. Und dann sagt er aber auch, lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Da gibt es also noch andere Leute, die genauso nachahmenswert sind wie er. Den Epaphroditus haben wir schon kennengelernt. Und dann sagt er außerdem noch, lernt von denen, die so leben wie wir oder die unserem Beispiel folgen. Der Paulus verfasst ja mit dem Timotheus zusammen diesen Brief und er sagt, schaut mich an, schaut mein Beispiel an und schaut das Beispiel von den Leuten herum an. Da gibt es ganz viele Leute, bei denen die Kraft und das Auswirken vom Evangelium sichtbar ist. Was der Paulus nicht sagt, ist, ich bin das Maß aller Dinge. Aber er sagt, bei mir und auch bei diesen Leuten, die er hier erwähnt, ist sichtbar, wie Nachfolge von Jesus aussieht. Da ist sichtbar, wie man mit diesen Gefahren umgeht. Da ist sichtbar, wie Einheit gelebt wird, wie diese Fürsorge gelebt wird. Und da ist sichtbar, wie wir miteinander den Weg der Nachfolge gehen können. Wie wir miteinander mit der Gesetzlichkeit umgehen. Wenn das nicht mehr präsent ist, kannst du nochmal nachlesen. In Philipper 3 steht es. Und da wird auch sichtbar, wie wir mit diesem Liberalismus umgehen. Und es wird sichtbar, wie ein Leben aussieht, in dem Jesus der Chef ist. Was den Paulus auszeichnet, ist, dass er jede Gelegenheit ergreift, bei der er in Menschen investieren kann. Und er ergreift auch jede Gelegenheit, die der Verbreitung und die der Förderung vom Evangelium dienen kann. Und das sieht man wiederum durch die vergangenen Kapitel im Philipperbrief. Wie geht es dir mit diesem Gedanken? Kannst du mit gutem Gewissen sagen, schau mich an. Ich bin ein Anschauungsbeispiel fürs Evangelium. Ich muss zugeben, mich persönlich macht dieser Gedanke schon ein bisschen nervös. Aber gleichzeitig spornt mich Paulus an. Und er spornt mich an, dass ich meine persönliche Integrität pflege und diesen Blick aufs Evangelium hefte. Und er spornt mich auch an in der Frage, wie ich mich noch mehr in Menschen investieren kann, wie ich mich mehr in Dinge investieren kann, die wirklich Bedeutung haben und die vor allem Ewigkeitswert haben. Wie geht es dir mit diesem Gedanken, dass du ein Anschauungsbeispiel vom Evangelium bist? Aber dann redet der Paulus weiter und er sagt, nehmt mich als Vorbild, weil es gibt auch viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Paulus sagt, es gibt viele, die Vorbilder sind, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die schlechte Vorbilder sind, auf eine schlechte Art und Weise, die uns von Jesus wegziehen. Von wem redet der Paulus hier? So wie es aussieht, sind das keine externen Feinde. So wie es aussieht, sind das nicht Menschen, die mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben, sondern es sind Leute, die sich zur Gemeinde von Jesus zählen. Wenn wir sonst von Paulus Tränen lesen, dass eben der Paulus weint über Leute, dann ist das eigentlich immer gläubigen Leuten vorbehalten. Er weint für Christen. Er weint für Leute in der christlichen Gemeinschaft. Und auch wenn wir die Warnung anschauen, warum sollte der Paulus warnen vor Leuten, die draußen sind? Warum sollte der Paulus warnen und darauf hinweisen, dass diese Leute Feinde des Kreuzes sind, wenn das eh offensichtlich wäre, dass sie mit Jesus nichts am Hut haben? Das Problem, das wir hier haben, ist, es sind Menschen, die reden wie Nachfolger von Jesus, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und der Paulus sagt, was sie in Wirklichkeit sind, ist Feinde des Kreuzes. Sie sind Gegner vom Evangelium, sie sind Gegner von Jesus Christus. Ich finde diesen Satz extrem hart und ich finde ihn extrem ernst. Stell dir mal vor, der Paulus schreibt seinen Brief an die Philipper. Ich weiß nicht, hat er ihn selbst geschrieben oder hat ihn diktiert. Nehmen wir an, er schreibt ihn selbst. Und dann schreibt er und er schreibt, nehmt mich als Vorbild, Geschwister. Und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe. Und dann macht der Paulus eine Pause. Und diese Erschütterung übermannt ihn. Und dann schreibt er weiter und dann sagt er, und jetzt muss ich unter Tränen wiederholen. Eigentlich sind das Feinde. Es sind Feinde von Jesus. Es sind Feinde von seinem Kreuz. Und er schreibt weiter unter Tränen und er sagt, sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Begreifen wir die Tragik. Diese Leute, die sind so nah an der Wahrheit und trotzdem sind sie so weit weg vom ewigen Leben. Paulus sagt, sie sind auf dem Weg zum Verderben. Zur Verdammnis, zur ewigen Verlorenheit. Es sind Menschen, die haben keine Hoffnung auf ewiges Leben, auf ewige Herrlichkeit. Der Paulus, der redet hier nicht von Leuten, die extrem schlimm sind. Menschen, die wahnsinnige Sünden begangen haben. Er geht nicht mal im Detail auf ihr Verhalten ein. Er sagt nicht, das sind Kriminelle, wo man gleich sieht, dass sie ganz schlimm sind. Sondern er sagt, das sind einfach, und einfach ist nicht einfach, das sind einfach Menschen, die Gott ignorieren. Er redet von Menschen, deren ganzer Horizont auf sichtbare Dinge beschränkt ist. Und er sagt, sie denken nur an irdische Dinge. Sie leben, als ob es keine Ewigkeit gäbe. Und dadurch untergraben sie das Werk von Jesus, das er am Kreuz vollbracht hat. Und sie machen sich selbst zu Feinden vom Kreuz von Jesus. Erinnern wir uns an die Beschreibung von Paulus in Philipper 2, dieses Lied, diese Hymne. Er hat gesagt, er, Jesus, er war genauso wie Gott. Und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Jesus erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrechertod am Kreuz. Wofür wäre Jesus gestorben, wenn wir uns nicht im Jenseits vor Gott für unser Leben verantworten müssten? Wofür hätte er Erniedrigung und Schmerz und Tod auf sich nehmen müssen, wenn dieses Leben hier alles wäre, das zählt, wenn das gar nicht notwendig gewesen wäre, warum hätte Jesus sowas machen sollen? Der Paulus, der beschreibt dann auch, wie sich diese irdische Haltung von diesen Menschen zeigt. Und er sagt, ihr Gott ist ihr Bauch. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass sie fresssüchtig sind, dass sie ganz viel essen, sondern es ist ein Bild dafür, dass in ihrem Blickfeld nicht viel mehr drinnen ist als die eigenen körperlichen Bedürfnisse. Sie sehen nicht drüber hinaus als das, was sie brauchen zum Leben hier und jetzt. Und er sagt auch, ihre Ehre ist in ihrer Schande. Und was er damit meint, ist, sie haben ein verdrehtes Denken. Sie haben ein verdrehtes Verständnis von dem, was ehrenhaft ist und von dem, was schandhaft ist. Es heißt nicht unbedingt, dass sie unsittliche Menschen sind. Aber es heißt, dass Gottes verändernde Kraft absolut keinen Einfluss auf ihr Denken hat. Gott verspricht, im Römerbrief lesen wir das, Gott verspricht, dass er unseren Verstand erneuert. Und er sagt auch, dass Menschen, die Gott nicht kennen, einen verfinsterten Verstand haben. Das heißt, Menschen ohne Gott, die kennen Gott einfach nicht. Sie haben ihn nie kennengelernt. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, ewiges Leben bedeutet Gott erkennen. Ewiges Leben heißt, ich lerne Gott kennen. Diese zwei Dinge, die hängen ganz, ganz nah beisammen. Unterm Strich ist das Leben von diesen Menschen in überhaupt nichts mit einem Leben von einem Menschen zu unterscheiden, der Jesus gar nicht kennt. Es sind Menschen, die in ihrer Selbstzentriertheit leben, deren ganzes Leben sich um sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse hier und jetzt drehen. Und der Paulus warnt. Und er sagt, nehmt euch nicht solche Menschen zum Vorbild, sondern diejenigen, bei denen das Wort Gottes, nämlich dieses Wort der Hoffnung auf ein neues Leben, das Jesus bringt, dieses Wort der Hoffnung, das auch wir euch verkündet haben, sagt der Paulus, nehmt euch Menschen zum Vorbild, bei denen das sichtbar wird, bei denen das erkennbar ist, im Reden und im Tun, auf praktische Art und Weise. Wir Menschen, wir leben nicht in einem Vakuum. Unser Umfeld beeinflusst uns. Es beeinflusst uns positiv und es beeinflusst uns negativ, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Das ist eine Tatsache. Ich weiß nicht, was diese Verse bei dir auslösen. Aber wir müssen Paulus und wir müssen Gott ernst nehmen mit seiner Warnung. Und ich glaube, das gilt ganz speziell für uns, Österreicher, Menschen in der westlichen Welt. Jeder von uns in dieser reichen, in dieser freien, in dieser westlichen Welt steht in der Gefahr, dass wir den Himmel aus den Augen verlieren. Es gibt nämlich so viele Optionen, die wir haben. Und das Leben hier kann so schön sein, dass die Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach dieser Vollkommenheit einfach verblasst. Sind wir uns diesem Kampf bewusst? Sind wir uns dieser Gefahr bewusst? Sind wir bereit zu kämpfen bis ans Ende von diesem Leben oder bis zum Ende von unserem Wohlstand? Der Paulus erwarnt und er sagt, nehmt euch nicht solche Menschen zum Vorbild, weil ihr Weg endet im Verderben. Und wenn ihr euch an diesen Menschen ausrichtet, dann lauft ihr Gefahr, mit ihnen im Verderben zu enden. Sondern nehmt euch Leute zum Vorbild, bei denen Gottes rettendes Evangelium präsent ist und seine Auswirkungen sichtbar sind. Sucht ihr Menschen, die dich mit ihrem Verhalten anspornen, am Wort des Lebens festzuhalten, unseren Blick auf den Himmel gerichtet zu halten. Und dieses erste Hilfsmittel, das der Paulus bringt, ist, gute Vorbilder haben, die wir nachahmen können. Der Paulus, der bietet aber auch noch ein zweites Hilfsmittel in diesem Abschnitt, gegen diese Schwierigkeiten, denen wir ausgesetzt sind. Und er sagt, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und so sagt er, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der sich alle Dinge unterwerfen kann. Unser Fokus, der liegt nicht auf der Erde, er liegt im Himmel. Und warum ist das so? Weil wir durch Jesus nicht mehr in erster Linie Bürger dieser Welt sind, sondern durch Jesus zu Bürgern der Ewigkeit gemacht worden sind. Plötzlich spielen Hautfarbe, Nationalität, Herkunft, der soziale Status, die Bildung, das Einkommen, der Besitz, die Familie, alles, was in dieser Welt wichtig ist, plötzlich spielt es nicht mehr diese Rolle. Plötzlich ist es nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Weil durch Jesus wurde ein Fenster aufgetan in eine neue Welt, in eine Welt der Herrlichkeit, eine ewige Welt. Meine Frau Sandra und ich, wir waren für 3 Jahre in Australien, da habe ich studiert. Und bevor dieses Abenteuer gestartet hat, musste ich ein Visum beantragen, ein Studentenvisum. Und wenn man bei der australischen Einwanderungsbehörde ein Visum beantragt, dann gibt es da so verschiedene Kategorien, die heißen Assessment Levels. Und das sind Kategorien zur Beurteilung vom Antragsteller nach seiner Herkunft. Da gibt es Level von 1 bis 5, 1 ganz gut, 5 ganz schlecht. Und Österreich ist Level 1. Das bedeutet, durch meine österreichische Staatszugehörigkeit, durch mein Bürgerrecht, war dieser Bewerbungsprozess ziemlich unkompliziert. Sie haben mich gern in ihr Land gelassen, einfach weil ich Österreicher bin. Und wenn man so die Liste mal durchschaut, wenn die Levels höher werden, das sind dann meistens ärmere Länder, dann werden die Hürden immer höher gesetzt. Es wird immer schwieriger reinzukommen, bis möglicherweise unmöglich überhaupt einen positiven Bescheid zu bekommen. Aber einfach nur deshalb, weil ich Österreicher bin, sind mir gewisse Türen offen in dieser Welt. Und der Paulus sagt genau das Gleiche hier. Er sagt, Jesus hat uns aus diesem weltlichen System rausgekauft und er hat uns eine neue, eine himmlische Identität gegeben. Und das gibt uns das Recht, dass wir einen Zugang in diese neue Welt bekommen, einen Zugang zu Gott, dem Allmächtigen, haben können. Der Himmel ist, wo unser neuer Fokus liegt. Und das ist kein Hokuspokus, sondern das ist Realität. Wir haben eine Erwartung und wir haben ein Sehnen, dass Jesus, unser Herr und Retter, wiederkommt und dass er vollenden wird, was er hier und jetzt bei uns angefangen hat. Er wird die Dinge erfüllen, die wir jetzt schon ein bisschen spüren, ein bisschen sehen, aber alles so verschleiert und halb. Und dann wird er das in Vollkommenheit zu Ende bringen. Er wird es erfüllen und wir werden es erkennen können. Und Paulus fleischt das dann hier auch aus. Er sagt, unseren armseligen, unseren vergänglichen Körper wird er verwandeln. Und es wird ein herrlicher, ein fantastischer Leib dabei rauskommen. Und da redet er überhaupt nicht von Botox, sondern er redet auch nicht von einer Antifaltenkur. Er sagt, wir bekommen einen brandneuen, einen nagelneuen, einen makellosen Körper. Wie gut wird das werden? Es ist so einfach, dass wir die Dinge, die hier sind und jetzt sind, die hier um uns rundum passieren, dass wir die überbewerten. Weil es sind ja auch die Dinge, die am präsentesten sind. Es sind die Dinge, die sichtbar sind, die man angreifen kann. Und ich muss zugeben, es fällt mir manchmal richtig, richtig schwer, mit der Ewigkeit zu rechnen. Weil das Hier und das Jetzt ist so real und scheint so wichtig. Und das, was kommt und das, was der Paulus hier schreibt, das ist so abstrakt und so weit weg. Was mir dabei hilft, ist, ich mache einen Spaziergang auf dem Friedhof. Weil da habe ich diese Endlichkeit, dieses Ende von einem Menschenleben total im Gesicht. Und ich sehe Nein, das ist nicht alles. Und ich halte mich fest an dieser Hoffnung, von der der Paulus hier auch schreibt. Genau deshalb brauchen wir eine Erinnerung. Eine Erinnerung, dass wir unseren Blick hinwenden auf unsere unübertreffliche Zukunft. Eine fantastische Zukunft, die Gott vorbereitet hat. Der Paulus, der spricht hier von einer Erneuerung von unserem Körper. Und die Bibel, die gibt sehr, sehr wenig Auskunft über die Details von diesem neuen Leib. Ich habe mir schon oft gedacht, wenn ich nochmal ein paar Hände hätte, das wäre ziemlich gut, könnte man mehr arbeiten. Ob das so wird oder nicht. Er geht nicht ins Detail und das ist überhaupt nicht wichtig. Wir wissen doch, dass unser jetziger Leib nicht das Nonplusultra ist. Jeder, der über 30 ist, der spürt den Zerfall und der spürt auch, was auf uns wartet. Wir sind am Sterben. Es ist Teil von Gottes Gnade, dass wir das spüren. Freu dich an den grauen Haaren und freu dich an den Runzeln. Wir sterben schrittweise bis zu diesem Tag, wo gar nichts mehr funktioniert. Und wir können nichts dagegen tun. Wir können es vielleicht ein bisschen verzögern, aber wir können nichts dagegen tun. Und jetzt zeichnet der Paulus diesen Kontrast und er sagt, diese himmlische Zukunft, die auf uns wartet, das ist ein unvergänglicher, ein herrlicher Körper. Und er sagt, das ist ein erhöhter Zustand. Und im Vergleich dazu sehen wir die irdische Realität. Einen armseligen, einen vergänglichen Leib, sagt diese Übersetzung, aber eigentlich steht da, es ist ein Leib der Niedrigkeit. Und der Paulus zeichnet einen Kontrast auf, einen Leib der Niedrigkeit und einen erhöhten Leib, der auf uns wartet. Diese Sprache, die er schon in Philipper 2 gebracht hat, dass wir erniedrigt werden, uns selbst erniedrigen und Gott wird uns erhöhen. Genauso wie das Jesus vorgelebt hat. Er hat sich selbst erniedrigt und Gott hat ihm die Herrlichkeit gegeben und ihn erhöht über alle Dinge. Und wir werden ihm nachfolgen in diesem Prozess. Dieses Leben und dieser Körper, die sind temporär. Die sind zeitlich begrenzt. Sie sind vergänglich. Worauf wir warten und worauf wir hoffen, ist etwas viel, viel, viel Größeres. Wir warten auf Gottes Herrlichkeit. Wir warten auf diese uneingeschränkte Erkenntnis von Gott, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht wirklich sehen können. Wir warten auf eine Ewigkeit. Ewigkeit sagt sich so leicht, aber das ist eine Zeit, wo nie aufhört. Und es wird eine unbegrenzte Vollkommenheit geben mit einem neuen Leib. Und dann sagt der Paulus, Gott macht all das mit der Kraft, der überhaupt keine Grenzen gesetzt sind. Hier haben wir ein Versprechen von Gott. Er hat die Macht und er ist absolut verlässlich. Und darum dürfen wir fest, sicher und festhalten an dieser Zukunft. Spornen wir uns gegenseitig an, dass wir uns gegenseitig diese himmlische Zukunft vor Augen malen. Spornen wir uns an, dass wir uns gegenseitig ein Vorbild zu sein, Vorbild sind, Jesus nachzueifern, Jesus nachzufolgen, dass sein Evangelium entfaltet wird in unserem Leben. Und spornen wir uns auch an, dass wir uns miteinander sehnen und dass wir miteinander hoffen, dass wir dann Gott gemeinsam in seiner vollen Fülle in Ewigkeit erkennen können. Die Frage bleibt für dich ganz persönlich und für mich auch natürlich. Welche Heimat ist die meine? Welche Heimat ist die deine? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Einblicke gibst in deine Pläne und auch in unsere Zukunft. Und ich danke dir, dass wir sehen dürfen, dass es mehr gibt als dieses Leben, das wir hier haben und das wir hier sehen. Ich danke dir auch, dass es uns so extrem gut geht in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Und ich bitte dich aber, dass es nicht dazu führt, dass wir die Ewigkeit und dass wir den Himmel aus den Augen verlieren. Malst du uns vor Augen und hilf uns dabei, dass wir uns daran festhalten und uns danach sehnen, dich in Fülle zu erkennen und bei dir die Ewigkeit zu verbringen. Zünde du unser Herz an. Amen.